ARD.
We're going to just take care of the country. We're going to cherish the country. We're going to take care, more importantly, of the people.
Wir werden uns um das Land kümmern, sagt Donald Trump. Er meint damit Venezuela. Das hier ist unsere erste Podcast-Folge in diesem Jahr, das jetzt gerade mal eine Woche alt ist und es ist schon ganz schön was passiert. Donald Trump, der hat zuerst Venezuela überfallen, den autoritären Machthaber Nicolas Maduro und seine Frau in einer ziemlich spektakulären Aktion aus dem Land geholt. Die beiden werden jetzt in den USA vor Gericht gestellt, unter anderem wegen Drogenschmuggels. Damit aber nicht genug. Trump droht jetzt erneut Grönland und auch anderen Ländern in Lateinamerika. Was steckt dahinter? Wie realistisch ist das? Und was bedeutet diese Intervention für die Menschen in Venezuela? Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen die Welt hier ein Stück verständlicher machen für euch. Jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten. Ich bin Joanna Jeschke. Heute ist der 7. Januar 2026. Und das ist eine Extra-Folge zur aktuellen Lage in Venezuela. Und wir schalten jetzt direkt zu unserer ARD-Korrespondentin Marie-Christine Böse. Sie berichtet aus Mittel- und Südamerika und ist gerade in Kolumbien, in Cúcuta, an der Grenze zu Venezuela. Hi Marie.
Hi Joanna.
Marie-Christine, ihr beobachtet die Anspannung zwischen Venezuela und den USA ja schon länger. Wir haben Anfang Dezember eine Weltspiegel-Podcast-Folge gemacht, als die USA Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste stationiert hatten und Boote beschossen haben, angebliche Drogenschmugglerboote, Menschen getötet haben. Damals meintest du, Trump, der wird wahrscheinlich nicht abziehen, ohne was zu machen und dass es am ehesten einen Austausch des Präsidenten gibt, ohne einen Regimewechsel. Jetzt sprechen wir uns ganz schön schnell wieder. Hättest du damit gerechnet, dass das so schnell geht?
Also ehrlich gesagt, nein. Dass das so in der Form passiert, auch so ein chirurgischer Eingriff, dass man da den Maduro auf diese Form rausholt, hätte ich nicht vermutet. Ich erinnere mich an Samstagnacht, ich hatte mich gerade irgendwie hingelegt und da hat mich der Producer angerufen, mit dem wir zusammenarbeiten in Caracas und meinte, Marie, die bombardieren Caracas. Und ich dachte erst, das ist ein Scherz oder so. Aber klar, dann kamen die ersten Bilder, wir sind ins Büro, haben angefangen, die Ticker liefen, Maduro und seine Frau waren verhaftet, wir wussten noch nicht, wohin es ging. Ja, aber das war wirklich irgendwie Geschichte in Entwicklung. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Trump so schnell, so hart vorgeht. Es sah ja erstmal so aus, als würde er quasi einen Wirtschaftskrieg anzetteln und quasi Venezuela den Geldhahn abdrehen. Und ein Experte hatte uns witzigerweise ein paar Tage vorher auch noch im Interview gesagt, also wenn Trump so weitermacht, ne, und immer so kleine Schritte macht, dann wird das nichts mit dem von ihm angestrebten Regimewechsel, weil das Regime ist extrem resilient, die passen sich an sowas. Ja, und dann hat Trump wirklich das Tempo gewechselt und ja, ist härter vorgegangen.
Kann man so sagen. Du bist jetzt ja gerade in Kolumbien. Damals, als wir gesprochen haben, standest du auch in Cúcuta an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela. Du bist dort gerade jetzt wieder. Stand jetzt habt ihr kein Visum und kommt nicht rein. Aber wie hat sich denn die Stimmung verändert, auch gegenüber Anfang Dezember, als wir zuletzt gesprochen haben? Wen triffst du da? Was erzählen dir die Menschen da?
Wir waren gestern noch mal im venezolanischen Konsulat hier und haben noch mal einen Antrag gestellt, weil wir einfach aus Caracas seit Wochen keine Antwort bekommen auf unsere Visumsgesuche. Das noch kurz dazu. Also es ist natürlich jetzt auch ein Moment großer Instabilität und des politischen Chaoses letztendlich in Venezuela. Insofern ja, ist meine Hoffnung nicht so groß, dass sich das jetzt ändert. Also klar, du hast es gesagt, wir sind hier direkt an der Grenze zu Venezuela in Cúcuta. Hier leben viele Venezolaner im Exil. Es herrscht ein reger Grenzverkehr. Es ist der wichtigste Landübergang von Kolumbien nach Venezuela. Deswegen ist das quasi dann die nächstbeste Möglichkeit, um Stimmen einzufangen. Also man spürt auf jeden Fall mehr Anspannung als noch im Dezember. Das Rote Kreuz ist an der Grenze präsent gewesen mit einem kleinen Posten, den sie vorsichtshalber aufgebaut hatten, falls ein Flüchtlingsstrom über die Grenze schwappt auf einmal. Das ist aber nicht passiert. Es sind Journalisten aus aller Welt dort, die an der Grenze stehen und berichten. Und es ist kolumbianisches Militär da. Das war im Dezember nicht so präsent. Und die sind da wegen möglicher Reaktionen von Guerilla-Organisationen, zum Beispiel der ELN, der Nationalen Befreiungsarmee, übersetzt. Die sind hier in der Grenzregion aktiv, auch in Venezuela. Und da hat sich offenbar Kolumbien gesorgt vor einer Reaktion, womöglich einer gewalttätigen Reaktion von denen. Hier ist es aber jetzt ruhig geblieben, wo ich bin. Und wir treffen vor allem zwei Typen von Menschen. Also das sind einmal Venezolaner und Venezolanerinnen, die täglich über die Grenze, über die Grenzbrücke nach Kolumbien kommen, die aber in Venezuela leben, also auf der anderen Seite. Und die laufen vor unserer Kamera, vor unseren Mikros wirklich weg. Also die wissen, das Regime ist noch an der Macht, wenn auch ohne Maduro, die Unterdrückung geht weiter, die Verfolgung. Gerade im ländlichen Gebiet sind das manchmal ja sehr schwierige Strukturen unter den Anhängern des Regimes, sage ich mal. Da ist die soziale Kontrolle sehr groß, wer äußert sich da? Und dann gibt es noch die andere Gruppe, diejenigen, die hier in Kolumbien leben und die jetzt gerade zu Hause waren über Weihnachten und Silvester und die dort quasi die Verhaftung Maduros live miterlebt haben. Und die sagen uns, ja, sie sind erleichtert, überrascht. Viele hoffen auf einen demokratischen Wandel und sind jetzt natürlich auch sehr unsicher, was passiert.
Du hast gerade das Thema Meinungsfreiheit, freie Meinungsäußerung ja schon angedeutet. Maduro ist jetzt außer Landes, aber das System bleibt ja erstmal bestehen. Seine Vizepräsidentin Delcy Rodriguez hat übernommen. Ich habe mich gefragt, hat sich was geändert nach Maduro?
Wir hören schon eher, dass die Schwierigkeiten nicht geringer, sondern größer geworden sind vielleicht sogar. Also unsere Kollegen, mit denen wir normal arbeiten, die für uns drehen auch, die haben auch große Angst, journalistisch tätig zu sein. In Caracas sieht man, dass teilweise Kollektivos auf der Straße sind. Das sind quasi die bewaffneten Schlägertrupps der Maduro-Regierung. Also unser Kameramann hat teilweise auch nur aus dem Auto sich getraut zu drehen in Vorbeifahrten. Es gibt eine massive Einschüchterung. Es gab in diesen Tagen auch Festen von Journalisten, von venezolanischen Journalisten, auch von solchen, die langjährige Visa haben. Also insofern ist da die Lage sehr angespannt. Und jetzt soll es auch eine Notverordnung geben, eine 90-tägige. Und die Polizei soll jeden, der den in Anführungsstrichen bewaffneten Angriff der Vereinigten Staaten unterstützt, suchen und festnehmen. Das sind eben nochmal wieder Richtlinien, die die Freiheiten der Bevölkerung weiter einschränken. Und Experten sagen, dieses Dokument zeigt eigentlich mal offen, wie Venezuelas Regierung schon die ganze Zeit abweichende Stimmen zum Schweigen bringt.
Das klingt nicht nach einem Regimewechsel oder Regime-Change. Nicolas Maduro und seine Frau sind jetzt vor einem US-Gericht angeklagt, unter anderem wegen Drogenhandels und Schmuggels. Wir haben ja auch schon in unserer Dezember-Folge darüber gesprochen, dass Venezuela eigentlich im Drogenschmuggel Richtung USA gar nicht so eine große Rolle spielt. Die Folge verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Sondern dass ein großes Interesse der USA eigentlich die riesigen, also die weltgrößten Ölvorkommen Venezuelas sind. Trump hat das ja jetzt gestern oder heute auch genauso gesagt, dass Venezuela große Mengen Öl liefern wird. Wie sieht denn die Zukunft der Ölforderung aus? Ist das realistisch?
Also Trump ist, du hast es gesagt, nicht in erster Linie an einem demokratischen Übergang interessiert. Er will das Öl, er will die Rohstoffe und er möchte, dass die Russen, die Chinesen und die Iraner irgendwie außen vor bleiben. Und ich glaube, das ist mittelfristig realistisch. Es soll jetzt Massen ja geben in den Ölsektor. Der US-Chevron ist auch noch in Venezuela aktiv. Die haben eine eingeschränkte Lizenz und fördern Öl derzeit. Auch diese ganze Zeit jetzt der Bedrohung durch Trump war Chevron aktiv, aber es gibt ja noch viele andere Firmen, ExxonMobil, Firmen, die Infrastruktur aufbauen. Das Fördersystem ist sehr marode, verfallen. Die können gar nicht das fördern, was sie eigentlich fördern. Die Ölförderung pro Tag ist viel geringer als das Potenzial, was Venezuela hat. Und wir haben mehrfach versucht, irgendwie anzufragen, ob wir diese Anlagen drehen können. Aber da kommen wir gar nicht erst in die Nähe. Und es soll diese Woche Gespräche geben zwischen der Trump-Administration und den Ölkonzernen in den USA. Und ansonsten geht es Trump eben ja vor allem auch um Einflusssphären. Also er hat ja diesen finsteren Post von sich gemacht, wo er ein Foto von sich hatte und da drauf geschrieben hatte, this is our hemisphere, also das ist unsere Hemisphäre. Er hat das ja auch in seiner nationalen Sicherheitsstrategie beschrieben, dass Iran, China und Russland da keine Geschäfte machen sollen. Also bisher ist China ja der größte Abnehmer von venezolanischem Öl und jetzt soll es da eben ja einen massiven Wechsel geben, also einen geostrategischen Wandel letztendlich.
Trump hat ja nach der Intervention in Venezuela auch anderen Ländern gedroht, unter anderem nach Grönland, auch Kolumbien und Kuba zum Beispiel. Warum macht er das und wie realistisch ist das?
Ja, da geht es natürlich auch wieder um Einfluss, um Dominanz, um Signale an geostrategische Konkurrenten. Und es ist natürlich auch ein Signal an seine Anhängerschaft. Es gibt viele Exilkubaner in Miami, wo Trump ja auch lebt, die ihn gewählt haben und die natürlich darüber jubeln. Kuba wird fallen, hat Trump ja letztens gesagt. Also da braucht man gar nicht mehr viel machen, sondern da kann man jetzt einfach zuschauen, meinte er so ungefähr. Vielleicht hat er recht, denn Kuba hat ja sehr viel Öl auch aus Venezuela bekommen. Subventioniertes Öl. Jetzt liefert Mexiko auch noch weiter nach Kuba. Also insofern, wie realistisch ist das? Also in Kuba ist es so, also mein Team war im Dezember da zum Dreh. Dem Land geht es jetzt schon ja wahnsinnig schlecht. Es steckt eigentlich in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gibt ständige Stromausfälle auf dem Land, teils bis zu 22 Stunden kein Strom. Ich wage da jetzt keine Voraussicht, aber der Druck auf das Regime ist auf jeden Fall riesig, auch in Kuba. Und in Kolumbien habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, das ist unrealistisch, dass Trump da was macht. Aber hey, ne, wer weiß das schon? Also die manchmal überrascht einen der Lauf der Dinge. Ich glaube aber, dass gezielte Militäraktionen auf Drogenanbaugebiete dort, wenn überhaupt, das realistischste Szenario wären. Also es gab ja viele Jahrzehnte schon enge Zusammenarbeit zwischen den USA und Kolumbien, den Plan Colombia aus den 90er Jahren. Mhm. Das ist im Wesentlichen ein Plan gegen den Kampf gegen den Drogenanbau. Damals haben schon US-Flugzeuge Glyphosat auf Coca-Felder geschüttet. Ja, also da gibt es eine gewisse Tradition, sage ich mal, im Kampf gegen den Drogenanbau. Aber dass jetzt Trump einen Angriff auf Petro als Person macht, das ist eigentlich undenkbar. Also Petro ist demokratisch gewählt vor 4 Jahren, anders als Maduro. Dieses Jahr gibt es Neuwahlen, laut Verfassung tritt Petro nicht nochmal an. Insofern, also finde ich, das wäre doch Wahnsinn, ne, wenn Trump da jetzt irgendwie militärisch gegen ihn vorgehen sollte. Warum sollte er das tun? Das Problem für Trump in Anführungsstrichen erledigt sich ja bald von selber.
Mhm. Und wie haben Kuba und Kolumbien darauf reagiert, auf die Drohungen, auf das Säbelrasseln?
Ja, also der kolumbianische Botschafter hat an Marco Rubio geschrieben und hat sich beklagt darin über die respektlosen, ja, beleidigenden Aussagen von Trump gegenüber dem Präsidenten Gustavo Petro. Und Gustavo Petro hat die auch sehr deutlich selber zurückgewiesen. Also Trump hat ja Petro direkt angegriffen und gesagt, Petro sei ein kranker Mann, der massenhaft Kokain in die USA schicke. He better watch his ass. Also er soll mal auf seinen Allerwertesten aufpassen. Das ist natürlich absolut respektlos. Und Journalisten haben auch untersucht, ob Petro wirklich Verbindungen zum Drogenhandel hat und haben nichts gefunden. Und der Botschafter weist auch in seinem Schreiben auf die Erfolge im Kampf gegen den Drogenhandel hin. Allein 2025 1000 Tonnen festgesetzte Drogen. Also da ist man schon sehr massiv auch in der Gegenwehr aus Kolumbien. Und Petro hat auch seinen Ton verschärft und hat gesagt, er werde wieder zu den Waffen greifen, falls diese Drohungen anhalten oder falls man überfallen würde. Petro hat ja eine Vergangenheit als junger Mann als Guerillakämpfer. Also das war eine Anspielung quasi darauf. Und Kuba, ja, hat dieses Vorgehen auch verurteilt als völkerrechtswidrig, als kriminell. Das Regime wehrt sich nach außen, aber die Bevölkerung fragt sich natürlich, ja, sind wir jetzt die Nächsten, ne? Viele Kubaner haben ja in den vergangenen Jahren das Land verlassen. Innerhalb von 2 Jahren laut Demografen ungefähr 20% der Bevölkerung, vor allem auch junge Leute, Hoffnungsträger. Und natürlich haben viele die Hoffnung, dass sich jetzt was ändert, dass es einen demokratischen Wandel vielleicht in Kuba geben könnte. Aber sie wollen auch nicht, dass Kuba ein Protektorat der USA ist und quasi ja von Gnaden der USA regiert wird.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung an Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin, die ich in Cúcuta an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela erreicht habe. Dankeschön dahin.
Sehr gerne.
Anja Dagatz leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela. Als der Zugriff auf den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro passierte, da war sie gerade im Weihnachtsurlaub und reist erst nächste Woche zurück ins Land. Hallo Frau Dagatz.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Sie sind zwar gerade nicht persönlich vor Ort, aber Sie leben ja seit 1,5 Jahren in Venezuela. Jetzt sind Sie entsandt von der Deutschen Stiftung und bestimmt in einer privilegierteren Situation als die meisten Menschen in Venezuela. Aber wie lebt denn die normale Bevölkerung dort? Vielleicht nehmen Sie uns mal ein bisschen mit
Also grundsätzlich, unabhängig von den Ereignissen in der Nacht von Freitag auf Samstag, ist es eine Gesellschaft, wo die wirtschaftliche Not im Moment alles dominiert. Das ist das erste Problem, dass sie bis zur Mittelschicht erleben können, wie Menschen überlegen, wo gibt's günstige Lebensmittel einzukaufen, welche günstigen Schulen kann ich mir für meine Kinder leisten. So Kredit-Apps haben hohe Konjunktur, damit versucht man sich von Monat zu Monat zu hangeln. Die meisten Leute haben mehrere Jobs, um sich über Wasser zu halten. Also das ist das, was den Alltag dominiert. Und als zweites ist es natürlich die fehlende Rechtsstaatlichkeit, die Situation der Menschenrechte. Das ist das, was vor dem Angriff dominierte und was auch wieder, wenn sich der Rauch gelegt hat und wenn der Schock ein bisschen gewichen ist, was auch sicherlich wieder den Alltag der Menschen bestimmen wird.
Ich gehe davon aus, Sie sind bestimmt mit vielen Venezolanerinnen und Venezolanern in Kontakt. Wie erging es denn den Menschen in den vergangenen Tagen und was hat sich für Sie verändert und was vielleicht auch nicht?
Also man darf nicht unterschätzen, was jetzt so rückwirkend und auf die Entfernung vielleicht als so ein sauberer, super präziser, geplanter Militärschlag aussieht, der hat eine Nacht lang Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und es gab auch viele Tote. Die Leibgarde von Maduro plus über 20 Soldaten sind zumindest offiziell gemeldet. Die Menschen hatten Angst vor Waldbränden zum Beispiel. Caracas liegt in einer bewaldeten Gegend. Kollegen von mir sind immer noch ohne Strom. Also das ist nicht ohne Auswirkungen und dieser Schock sitzt auch noch tief. Also die Leute haben, während, glaube ich, die Leute in der Diaspora eher gefeiert haben und gejubelt haben, bestimmt, glaube ich, die Sorge, auch die Sorge und die Ungewissheit über die Zukunft eher das Denken von den Menschen, die im Land sind.
Maduro wurde ja über einen langen Zeitraum von den USA ausspioniert, heißt es. Es gibt Mutmaßungen darüber, dass dieser Angriff aus den USA nur erfolgen konnte, weil es irgendwie ein Loch, eine undichte Stelle gegeben haben muss im inneren Führungszirkel. Was wissen Sie darüber?
Also wissen tue ich darüber gar nichts und wer es weiß, wird nicht drüber reden. Aber man kann die Situation ja beobachten und versuchen zu verstehen. Also zum einen würde ich der USA in der Tat sogar zutrauen, dass sie das auch ohne Lücken im System schafft. Sie haben ja massiv aufgefahren. Wie gesagt, die Leibgarde ist dabei ums Leben gekommen. Weitere 24 venezolanische Soldaten sind bestätigterweise auch ums Leben gekommen. Also sind also auch vor diesen Mitteln nicht zurückgeschreckt. Das ist das eine, dass ich denke, sie schaffen das auch ohne. Das andere ist, dass dieses Narrativ natürlich der Interimsregierung im Moment sehr zu Pass kommt. Die Suche nach Verrätern und Spionen ist ausgerufen. Und das gibt ihnen natürlich einen weiteren Grund, eine weitere Legitimation zu verschärften Kontrollen, die Repressionsmaßnahmen nochmals anzuziehen. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, die Frage wird wahrscheinlich unbeantwortet bleiben und ich weiß auch nicht, ob das wirklich die relevante Frage in dieser ganzen Gemengelage ist.
Sie haben gerade gesagt, verschärfte Kontrollen und Repressionsmaßnahmen. Können Sie das ein bisschen konkreter fassen? Was heißt das ganz konkret für die Bevölkerung aktuell?
Also das sind die gleichen Maßnahmen, die man schon kennt und die auch schon nicht erst seit den Präsidentschaftswahlen 2024 bestehen, aber seit dieser Zeit sich immer mehr und mehr verschärfen. Das sind Personenkontrollen in der Straße, wo sowohl Papiere kontrolliert werden als auch zum Beispiel Handys. Das sind Besuche zu Hause. Das sind aber auch Warnsignale. Also es reicht manchmal ja auch, es anzudeuten, was möglich sein könnte. Und die Leute schweigen entweder oder verlassen das Land. Das ist auch sehr oft passiert, dass sie diesen Warnsignalen dann gefolgt sind. Also oft muss man es ja gar nicht umsetzen, was man ankündigt, um die Leute einzuschüchtern und ja zum Stillschweigen zu bringen.
Die Regierungsgeschäfte, die hat jetzt Vizepräsidentin Delcy Rodríguez übernommen. Sie war Ölministerin, hat den Inlandsgeheimdienst geleitet. Wie lange wird sie sich halten?
Also sie ist jetzt keine von Trumps Gnaden eingesetzte Übergangspräsidentin. Sie ist, nach venezolanischer Verfassung, ist sie die legitimierte Person, die in der Abwesenheit des Präsidenten, das ist die juristische Figur, ne, also als wäre der Präsident krank oder nicht regierungsfähig, die Geschäfte übernimmt. Und das macht sie jetzt für 90 Tage und das muss das Parlament dann nochmal bestätigen, dann können es nochmal 90 Tage werden. Also wird sie sich halten? Stellt sich erstmal auch so nicht, weil im Moment läuft alles weiter wie bisher. Sie ist jemand aus dem inneren Zirkel, der weiter besteht. Maduro und Cilia Flores, seine Frau und auch eine wichtige Abgeordnete in dem ganzen System, eine weitere politische Stütze, sind jetzt nicht mehr dabei. Aber der Rest besteht und die Loyalitäten bestehen und die Machtverhältnisse besteht alles weiter wie bisher. Da hat sich nichts geändert.
Dann lassen Sie uns doch noch mal einen Blick werfen auf die Opposition. Also Oppositionspolitikerin Maria Machado hatte im Dezember den Friedensnobelpreis bekommen. Sie hatte sich damals sogar bei Trump bedankt. Manche haben gesagt, sie hat sich da an ihn rangeschmissen. Jetzt ist sie allerdings außer Landes. Und Beobachter sagen, von Trump wurde sie fallen gelassen. Also welche Rolle kann Machado und welche Rolle kann die Opposition überhaupt noch spielen?
Ganz wichtig finde ich zu präzisieren, Maria Corina Machado ist nicht die Opposition. Ne? Sie war die anerkannte Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen 2024, konnte da nicht antreten. Edmundo González ist in die Lücke gesprungen und sie haben quasi zu zweit diese Wahl für sich gewonnen. Für ein Bündnis von verschiedenen politischen Parteien, die damals hinter ihr standen. Diese verschiedenen politischen Parteien bestehen weiterhin fort, auch in Venezuela. Das Bündnis konnte nach den Wahlen als Plattform nicht mehr so zusammengehalten werden von Machado. Ich denke, das ist auch ein Versäumnis. Ne? Sie hat sozusagen darauf gedrängt, dieses Wahlergebnis für sich und González durchzusetzen und hat damit etwas übersehen, die anderen Parteien, die auch Profile haben, die Interessen haben, die Programme haben, die Zielgruppen haben, die mitzunehmen. Eigentlich sehe ich zwei unterschiedliche Oppositionen. Die, die in der Diaspora sind und sehr viel radikalere Forderungen und lautere Forderungen stellen und die, die im Inland sind und da wesentlich pragmatischer und dialogorientierter sind. Und sie fragen, was kann ihre Rolle sein? Fakt ist, es gibt sie. Fakt ist, sie sind auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Fakt ist aber auch, dass überhaupt kein Rahmen präsentiert wird, wie das geschehen könnte. Und solange sich Trump und die venezolanische Regierung einig sind, dass diese jetzige venezolanische Regierung diejenige ist, mit der Trump reden möchte und das auch nicht darüber hinausgehen sollte, haben sie ja auch keinen Platz. Wie sollen sie agieren? Welche Verantwortung sollen sie übernehmen? Also es bräuchte da eigentlich eine Ankündigung eines Übergangsprozesses, einer Transformation. Ich nenne es immer Regierung der nationalen Einheit oder ein runder nationaler Tisch, wie auch immer das dann im Detail aussieht, vielleicht international flankiert, unterstützt. Aber davon ist ja null die Rede. Das ist ja auch nicht das Interesse von Trump, demokratische Transformation in diesem Land.
Lassen Sie uns mal in die Zukunft blicken. Wie geht's denn jetzt weiter im Land? Was ist denn das realistischere Szenario?
Im Moment würde ich sagen, die Regierung ist weiterhin stabil. Bisher kam es auch noch nicht zu größeren, unkontrollierten militärischen Auseinandersetzungen innerhalb Venezuelas, was ja auch eine Option ist. Also im Moment stehen die Zeichen eigentlich darauf, dass diese Regierung so weiter regiert. Meine These wäre, dass sie nach innen weiter so agiert, wie sie es bis jetzt gemacht hat, vielleicht sogar noch ein bisschen schärfer. Und nach außen aber den USA durchaus entgegenkommt, um die eigene Macht nicht zu gefährden, da vielleicht etwas dialogorientierter ist, aber so weit, wie es sein muss, um keinen weiteren Angriff oder keine weiteren Maßnahmen seitens der USA zu provozieren. Also eine Gratwanderung zwischen innenpolitischer Härte und außenpolitischer Kooperationsbereitschaft mit den USA. Diese Situation komplett den USA als Akteur zu überlassen, finde ich sehr fahrlässig von der restlichen internationalen Gemeinschaft. Also hier ist dringend geboten, seitens der EU, vielleicht im Verbund mit den südamerikanischen Staaten, etwas dagegen zu setzen, sich zu positionieren, aber auch Angebote zu schnüren, Maßnahmen zu diskutieren, um hier nicht das Feld sozusagen kampflos zu überlassen. Ein sehr positives Signal fand ich eine Stellungnahme vor 2 Tagen von mehreren südamerikanischen Staaten gemeinsam mit Spanien, wo man sich immerhin in einer Pressemitteilung gemeinsam geäußert hat. Das muss weitergehen auf diese Art und Weise. Also man muss einfach jenseits des alten Partners USA, jenseits der transatlantischen Beziehungen, muss man neue Allianzen aufbauen. Und spätestens jetzt wird es notwendig.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung an Anja Dagatz, die Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war unser Weltspiegel-Podcast extra zur aktuellen Lage in Venezuela. Aufgezeichnet haben wir das am 7. Januar 2026 um 15 Uhr. Wenn ihr jetzt noch mehr über Trumps Angriff auf Venezuela hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Streitkräfte und Strategien. In der neuen Folge, da geht es auch um die Frage, warum jetzt Grönland auf dem Wunschzettel steht. Droht durch Amerikas aggressive Außenpolitik eine neue Weltordnung nach dem Recht des Stärkeren? Die Antwort im Podcast Streitkräfte und Strategien, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr natürlich auch uns, den Weltspiegel-Podcast. Abonniert uns den Weltspiegel-Podcast gerne, damit ihr keine Folge von uns verpasst. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne auch ein Sternchen. Das hilft, dass auch andere unseren Podcast leichter finden können. Ich bin Johanna Jeschke. In der Redaktion waren Julia Schuster, Steffi Fetz und Nils Kopp. Mitgearbeitet haben Caroline Mennerich und Dennis Filimonow. Produziert haben Arthur Barth, Andreas Mittelstädt, Matthias Meyer und Maximilian Jäger. Macht's gut, ciao.